HR Info. Wissenswert.
Fastnacht und Karneval, sie wurzeln in zwei Protestbewegungen des 19. Jahrhunderts. Teils in einer antimilitaristischen Bewegung und teils in einer antiproletarischen. Das ursprünglich vom Volk getragene Fest wird heute aber immer stärker zum organisierten Event. HR Info Wissenswert blickt heute tief hinein in die Geschichte der Fastnacht. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Der Rhein war lange Zeit eine Hauptachse des Personen- und Güterverkehrs und entlang dieser Achse hat sich im 19. Jahrhundert auch das Fastnachtsgeschehen in seiner heutigen Form ausgebreitet. Karin Trappe hat sich mit der spannenden Geschichte der Fastnacht befasst und sie wird auch erklären, wovon dieses bekannte Musikstück abgekupfert wurde.
Nichts ist so typisch für Mainz wie der Nahallamarsch. Er ist das musikalische Erkennungszeichen für die Mainzer Fastnacht. Ob beim Einmarsch von Büttenrednern in der Saalfastnacht oder während der Straßenumzüge, diese Melodie ist in Mainz immer dabei, uraufgeführt während der närrischen Kampagne 1844. Die Mainzer Fastnacht hat, ähnlich wie die anderen närrischen Treiben wie Karneval oder Fasching, eine lange Tradition und gilt als gelebtes Brauchtum. Ein Brauchtum, das bis heute die Menschen begeistert, so wie diese Mainzer Kinder.
Ich finde, an Fastnacht ist es toll, wenn das ist ja dann so richtig schön bunt und ich mag es halt, wenn es bunt ist.
Also ich mag am meisten den Umzug, weil man dann halt sich auch bewegt und es macht sehr viel Spaß.
Bis sich die Mainzer Fastnacht zu ihrer heutigen Ausprägung entwickelt hat, sind Jahrhunderte vergangen. Bereits in frühesten Zeiten gab es Kostümierungen, Verkleidungen und Maskeraden, so Günter Schenk, Experte der Mainzer Fastnacht und Autor des Buches Die Mainzer Fastnacht.
Das war in babylonischen Kulturen, das war in römischen Kulturen mit den Bacchanalien und Saturnalien und es war mit mittelalterlichen Festen wie dem Kinderbischofsfest oder den Eselsfesten, die bereits Vorgänger der Fastnacht, unserer heutigen Fastnacht waren. Das waren, wenn man so will, Besäufnisse. Einmal im Jahr in Kostümierung, Züge von Haus zu Haus, gegenseitiges Kennenlernen, ein bisschen Spielen, Musik, Tanz, aber vor allen Dingen gut essen und trinken. Und diese Veranstaltungen bzw. Ereignisse gab es immer zwischen den Jahren. Man kann sagen, zwischen dem 11.11., also dem Martinstag, an dem ja auch das bäuerliche Leben beendet wurde, und dem Fest Maria Lichtmess, an dem die Bauern wieder langsam anfingen mit ihrer Arbeit, an dem auch Personal wieder eingestellt wurde. Dazwischen hat im Grunde früher im bäuerlichen Leben die Arbeit geruht. Ja, man hatte Zeit für andere Dinge und man hatte vor allen Dingen viel Zeit zum Feiern, zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Erleben. All das, was viele junge Leute heute ja nicht mehr so erleben, eine Auszeit sich zu nehmen über eine längere Periode, das war früher gang und gäbe.
An den Maskeraden, Verkleidungen und damit auch dem Rollentausch beteiligten sich alle. Es waren Volksfeste.
Es waren kultische Feste mit Musik, Tanz, Spiel und vor allen Dingen viel Essen, Trinken. Heute nennt das die Wissenschaft rauschhafte Vergemeinschaftung. Das war im Grunde etwas für das Volk. Es war auch etwas, an dem die Bessergestellten das Volk einmal im Jahr akzeptierten. Man hat dann zum Beispiel in den römischen Festen an diesen Tagen die Sklaven an den Tisch geholt, hat gemeinsam mit ihnen gegessen. Man hat also gezeigt, dass man einmal im Jahr die Rollen umkehrt. Das ist ja ganz wichtig für die Fastnacht, dieser Rollentausch. Der war ganz wichtig bei diesen Festen. Es kann natürlich auch passieren oder ist sogar passiert, dass man heute noch bei dem Herrscher am Tisch saß und morgen geköpft wurde. Das war die Realität damals.
So ging es über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis die katholische Kirche im 12. Jahrhundert die Fastnachtsfeiern auf die Zeit vor Aschermittwoch, also den Beginn der Fastenzeit, festlegten. Und man beschränkte sich nun auf wenige Tage. Grundsätzlich wurde Karneval, Fasching oder Fastnacht überall gefeiert, es entwickelten sich aber die Hochburgen am Rhein entlang. Günter Schenk.
Also gefeiert wurde im Grunde fast überall, auch in den kleineren Dörfern. Aber der Rhein war damals die wichtigste Kulturachse, die wir kennen, weil da auch die Mobilität gegeben war. Und alle großen Dichter und Denker haben ja sich am Rhein von Basel bis Rotterdam aufgehalten. Und das waren auch diejenigen, die letzten Endes die Fasnacht zu einem kulturellen Ereignis gemacht haben, die praktisch ihre Theorien entwickelt haben. Dann gab es die Maler wie Dürer, der, wie man heute weiß, ja das Narrenschiff von Sebastian Brandt weitgehend illustriert hat und die dann den Typus des Narren entwickelt haben, der dann die erste Figur war, die dieses Fest personifiziert hat.
Der Obrigkeit ging das zügellose Feiern an Fastnacht zunehmend gegen den Strich. Um 1800 herum, nach der Französischen Revolution, rückte das Bürgertum mehr in den Fokus. Und dieses Bürgertum, das sich durch Bildung und Reichtum definierte, wollte mit dem als primitiv und dreckig bezeichneten Mummenschanz zu Fastnacht nichts zu tun haben.
Das Fastnachtsfest war Ende des 18. Jahrhunderts, vor allem aber im frühen 19. Jahrhundert, sehr in Verruf geraten. In den Städten waren also an den Fastnachtstagen die Leute mit kleinen Leiterwagen unterwegs, auf denen Getränke standen. Man hat also richtig feuchtfröhlich gefeiert, so wie heute auch teilweise wieder in den größeren Städten, wo die Narrenpartys nicht immer da auf Sympathie stoßen. Aber das war das gängige Muster im frühen 19. Jahrhundert. Und weil die Leute eben dann meistens auch betrunken waren und entsprechend ein bisschen Krawall gemacht haben teilweise, haben die Bildungsbürger, die ja damals immer mehr wurden, die Nase gerümpft. Und das Medium der Bildungsbürger waren die ersten Zeitungen. Und in den Zeitungen wurden diese Leute eben dann als Pöbel, besoffener Pöbel, entsprechend denunziert. Und es wurde gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen irgendetwas tun. Und das war der Grund, dass in Köln 1823 sich ein paar Bürger, Bildungsbürger, die dort auch die Fronleichnamsprozession organisierten und andere Bildungsveranstaltungen zusammenfanden und den Rosenmontagszug aus der Taufe hoben. Und zwar wollten sie mit diesem Zug im Grunde ein Spektakel inszenieren, an dem die Leute dann staunend teilhaben sollten und nicht mehr sich selbst ins Besäufnis stürzen sozusagen. Man wollte also praktisch ein Spektakel inszenieren und die Leute von der Straße in Anführungsstrichen wegholen.
1823 ist damit das Jahr der Fastnachtsreform, die in Köln begann. Es wurde ein Karnevalskomitee gegründet, das den Umzug organisierte. Die Änderungen wirkten sich so positiv aus, dass andere Städte sie bald übernahmen. Bonn und Düsseldorf 1824, Koblenz 1826 und Bingen 1833. 1837 gab es in Mainz den ersten großen Umzug, der in den ersten Jahren Krähwinkler Landsturm hieß, organisiert von der Mainzer Ranzengarde. Und mit den Garden entstand ein wesentliches Element des Karnevals oder der Fastnacht, die Persiflage auf das Militär. Während es in Köln die Persiflage auf die Preußen ist, sind in Mainz eher die Franzosen im Fokus der Fastnachter. Peter Kraviez, Vizepräsident im Bund Deutscher Karneval und Autor des Buches Fastnacht am Rhein, Kult, Kultur und Geschichte.
Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es vieles gab, was die Leute damals parodiert oder persifliert haben. So auch den Militarismus natürlich. Sie haben dann sich rekrutiert als die Schutzgarde des Prinzen Karneval. So fing das ja an. Und sind dann mit dem Prinzen Karneval als dessen Leibgarde durch die Straßen gezogen, organisiert natürlich. Und das blieb ja auch lange Jahre so, dass die Ranzengarde, auch die Persiflage dabei mit dem riesendicken Bauch, das Mindestgewicht von, da hat man die langen Kerls des Preußenkönigs verulgt, dass die also eine ganze Zeit lang die einzige Garde waren, bis in die 1840er, 50er Jahre, wo sich dann neue Garden auch gegründet haben und hinzugekommen sind.
Ein Besuch bei der noch recht jungen Mainzer Garde, der Füsiliergarde, gegründet 1953. Sie ist eine der derzeit erfolgreichsten Garden in Mainz. Das Wort Nachwuchsmangel kennt man hier nicht. Gina Schick leitet das Kinder- und Jugendballett der Füsiliergarde. Das ganze Jahr über wurde geprobt.
Das ist jetzt unser Hauptauftrittsgebiet, die Fasnacht. Ja, also jetzt kommen die Saalfasnachten. Da ist das Kinder- und Jugendballett vertreten auf den Bühnen bei 23 Auftritten bei unterschiedlichen Vereinen. Und auf der Straßenfasnacht sind sie insofern jetzt nicht als eigene Gruppe zu sehen, sondern integrieren sich in das Kadettenkorps.
An diesem Samstagnachmittag im Januar haben die Kinder und Jugendlichen ihren zweiten Auftritt auf dem sogenannten Kadettenordensfest. Sie legen einen perfekten Auftritt hin und sind danach mächtig stolz. Was ist denn für Sie der wichtigste Auftritt in dieser Kampagne?
Dass wir bei der Prinzengarde-Sitzung tanzen, aber ich weiß noch nicht so genau, ich freue mich auf jeden Auftritt.
Ich freue mich auch auf jeden Auftritt, weil jeder ist irgendwie was Besonderes.
Ich freue mich besonders jetzt auf dieses Jahr, den Auftritt, da tanzen wir im Schloss und dann neben dem Schloss, da ist halt meine Schwester auf der Schule.
Auch ihre Leiterin Gina Schick will sich nicht festlegen, welcher Auftritt für sie der wichtigste ist.
Ich freue mich jetzt ganz arg halt auf die Auftritte beim Ganzenheimer Karnevalverein, auf die großen Auftritte auf großen Bühnen bei der Prinzengarde, beim Mainzer Karnevalclub in der Rheingoldhalle. Dann haben wir schöne große Bühnen, da sind natürlich auch 23 Kinder gut untergebracht, die füllen das schön. Also es hat jeder Auftritt wirklich seine Höhepunkte.
Zurück zur Historie. Wir sind immer noch in den Anfängen der reformierten Fasnacht. Neben den Garden entstanden überall Karnevalsvereine, so auch der bekannteste Mainzer, der MCV, der Mainzer Karnevalsverein, im Jahr 1838. Die Vereine waren und sind für die Organisation des Umzuges zuständig. Günter Schenk.
Diese närrischen Generalversammlungen hatten anfangs ausnahmslos das Ziel, den Rosenmontagszug vorbereiten. Dort wurden die Gruppen vorgestellt, dort wurden die Kostümierungen vorgestellt. Dort hat man bei gutem Essen und Trinken sich Gedanken gemacht, wie man den Rosenmontagszug am besten gestaltet. Der Rosenmontagszug war immer das Entscheidende, nicht die Sitzungen. Nur ging irgendwann der Stoff für die Vorbereitung für diese Sitzungen aus und die Generalversammlungen und dann sind die Sitzungen immer mehr auch politischer und mit anderen Themen gefüllt worden und haben die eigentliche Funktion, nämlich die Vorbereitung für den Rosenmontagszug, verloren.
In Mainz als einziger Stadt der Karnevals- und Fasnachtshochburgen entstand in diesen Sitzungen die heute noch sogenannte politisch-literarische Fasnacht. Peter Kraviez.
Das waren also zum Teil politisch engagierte, hervorragende Schriftsteller, Journalisten etc., die sich da eingebracht haben. Das ging also relativ schnell. Und wenn man dann halt die politische Geschichte nebendran sich vor Augen führt, dann sieht man ja, es war eine revolutionäre Zeit, 1830 die erste, 1832 das Hambacher Fest, wo also Protest laut geworden ist und wo sie natürlich auch gedichtet haben, Lieder gesungen haben, dass also da Grund genug war, auch sich in die Bütt zu stellen und da loszupfeffern, das kann man sich leicht vorstellen. Und nach 1848, nachdem also Friedrich Wilhelm, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone nicht angenommen hat und damit auch die Revolution gescheitert war. Da ging es ja gerade von Neuem los. Dann kam ja wieder das Redeverbot, das Versammlungsverbot, die Leute wurden polizeilich verfolgt etc. Das heißt also, die Notwendigkeit, ein Ventil zu finden und das eben an Fasnacht, die war weiterhin gegeben.
Die Mainzer Fasnacht wurde im Laufe der ersten Jahre immer etablierter. Es wurde ein beliebtes Fest weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Mit der Zeit hat man auch erkannt, dass das den Fremdenverkehr belebt. Die Veranstaltungen in Mainz waren also relativ begehrt, vor allen Dingen unter den jungen Damen, denn man wusste, dass in der Bundesfestung Mainz sehr, sehr viele Soldaten waren und das waren zumindest die gehobenen Ränge begehrte Lebenspartner und deswegen sind viele junge Damen über die Fasnachtstage nach Mainz gereist, um hier den Partner fürs Leben zu finden. Und das ist auch teilweise bis in die letzten Jahrzehnte gewesen, dass der wichtigste Heiratsmarkt die Fasnacht ist. Was auch daran lag, dass über Jahrhunderte der beliebteste Hochzeitstermin Fasnacht war, lag mit daran, dass das Fastengebot auch den Geschlechtsverkehr mit eingeschlossen hatte. Ging ja auch um etwas Fleischliches. Und da in der Fastenzeit Geschlechtsverkehr verboten war und der Geschlechtsverkehr ja zur Ehe dazugehört, hat man eben an Fastnacht geheiratet.
1844 wird dieser Nachhallermarsch zum ersten Mal gespielt und ist fortan von der Mainzer Fastnacht nicht mehr wegzudenken. Günter Schenk.
Der Nachhallermarsch ist das musikalische Erkennungszeichen für die Mainzer Fastnacht und eine der meistgespielten Melodien in der deutschen Fastnacht auch. Pikanterweise ist der Nachhallermarsch ja auch in Mainz erfunden worden, in Anführungsstrichen. Sein Komponist Karl Zulehner, der auch im MCV-Vorstand saß und der närrische Kapellmeister damals war, saß eines Tages im Mainzer Theater in einer Oper, die im Grunde heute kaum noch einer kennt, die hieß Der Brauer von Bresten, aber zwei Musikstücke in dieser Oper gingen ihm besonders ins Ohr und die hat er dann genommen und hat sie dann praktisch ein bisschen variiert und zum Nachhallermarsch umgewandelt.
Ein anderes Markenzeichen der Mainzer Fastnacht sind die Schwellköppe, große, inzwischen aus Kunststoff gefertigte Großfiguren.
Die Schwellköppe wurden in Mainz zum ersten Mal 1927 aufgeführt bzw. im Zug mitgeführt, wurden gefertigt, modelliert aus Pappmaché von einem Bildhauer, der auch im Theater tätig war und viel fürs Theater gearbeitet hat. Und die Idee stammte aus Nizza, wo diese Grosstête, wie sie im Französischen heißen, einige Jahre vorher in den Karneval eingeführt wurden. Und das waren auch Figuren aus Pappmaché, die in Achtergruppen marschiert sind. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, das könnten wir auch mal in Mainz probieren. Und hat es dann auch in Mainz eingeführt. Und die Mainzer haben dann immer größere Figuren gebaut. Und die Schwellköppe wurden dann im Lauf der Jahre zu so einem Markenzeichen und sind heute das sichtbare Markenzeichen für die Mainzer Fastnacht, wenn man so will, die Corporate Identity für den Rosenmontagszug.
So wie die Schwellköppe in Nizza abgeguckt wurden, ist auch der Helauruf keine ursprünglich Mainzer Erfindung.
In Mainz hat man früher immer Hurra oder hochgerufen. Und in den 30er Jahren gab es ja unter den Karnevalsvereinen einen großen Austausch, weil die Nationalsozialisten auch daran interessiert waren, die Fastnacht so als ein volksverbindendes Fest zu institutionalisieren. War es also wichtig, dass Mainzer nach Köln fuhren, dass Mainzer nach Düsseldorf fuhren. Und auf einem dieser Ausflüge nach Düsseldorf haben die Mainzer eben Bekanntschaft mit dem Helau gemacht und haben das dann mitgebracht nach Mainz, haben dann in Mainz Helau gerufen und das hat dann relativ schnell eingeschlagen und so war der Begriff Helau in Mainz eingeführt.
Ausgelassene Feiern, Verkleidungen und Rosenmontagsumzüge fanden alljährlich statt, soweit es die wirtschaftliche Lage zuließ. Ausgesetzt wurde die Fastnacht allerdings in Zeiten des Krieges.
In den Kriegszeiten gab es keine Rosenmontagszüge, das ist völlig klar. Und es war auch in dem Zweiten Weltkrieg und großteils auch im Ersten Weltkrieg offiziell verboten, Fastnacht zu feiern. Die Ironie des Schicksals ist, dass man an der Front gefeiert hat. Es sind also dann Mainzer Redner im Zweiten Weltkrieg regelmäßig an die Front geschickt worden, um die Truppe bei guter Laune zu halten.
Unter den Organisatoren der Mainzer Fastnacht gab es während der Hitler-Diktatur sowohl begeisterte Mitläufer als auch Kritiker, die allerdings meist schnell mundtot gemacht wurden, so Peter Kraviez, Vizepräsident im Bund Deutscher Karneval.
Viele haben, sagen wir mal, kooperiert, das ist viel zu viel gesagt, sondern sie haben sich nicht zurückgehalten, im großen Mainstream mitzuschwimmen. Aber wir haben Beispiele genügend, die also ganz deutlich Kritik an der Nazi-Herrschaft üben, wo sich auch ein Seppel Glückert zum Beispiel, das ist ja der berühmteste von allen, nicht scheut, das Wort Dachau in den Mund zu nehmen oder andere, die also beispielsweise im Vergleich vom Hering, wo also einer über den Hering einen Vortrag macht und dabei natürlich alles kritisiert, was das Volk im Moment unter der Nazi-Herrschaft machen muss oder soll. Die Gefahr, die bis dato bestand, war, wenn historisch über die Fasnacht in der Nazi-Zeit gesprochen und geschrieben wurde, hat man allein diese tollen, guten, positiven Beispiele genannt und hat geflissentlich verschwiegen, dass es also die Anpassung an die Nazis sehr wohl gegeben hat, dass zum Beispiel Rosenmontagswagen-Dekorationen rassistisch, ganz, ganz schlimm anti-jüdisch gewesen sind, dass die Verherrlichung des Führers und des Systems dort vorgekommen ist. Das ist auch in Fasnachts Reden nachweisbar. Die Archive haben da genügend Beispiele dafür.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Mainz zu 80% zerstört, die Bevölkerung halbiert. Es ging in der ersten Zeit ums nackte Überleben, aber die Alliierten drängten bereits im Herbst 1945 auf eine Wiederauferstehung der Fastnacht. Günter Schenk.
In Mainz war es also so, dass die französischen Besatzungsbehörden die Karnevalsverantwortlichen eigens gefragt haben, ob sie nicht mal wieder Fastnacht machen wollten. Weil man auch wusste, dass man auf die Art und Weise einen gewissen Druck aus dem Volk rausnehmen konnte. Die Leute konnten sich artikulieren, konnten ihren Unmut auch an den Besatzern letzten Endes auslassen. Das war aber ein Ventil, das man unter Kontrolle hatte und das ganz wichtig war. Und das haben also auch die Alliierten letzten Endes eingesehen, auch wenn sie die Vorträge noch zensiert haben. Sogar die Musiknoten mussten den Zensoren der Alliierten eingereicht werden. Mhm. Also wenn Sie alte Nahalla-Noten in Mainz sehen, sehen Sie teilweise noch den Stempel der Besatzungsbehörden auf den Notenblättern.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Mainzer Fastnacht, wie auch der Kölner Karneval, immer mehr professionalisiert. Es wurde immer perfekter organisiert. Dabei geriet auch die Fastnacht in den Spagat zwischen Kult und Kommerz. In Mainz, wo zum Beispiel bislang die Weiberfastnacht keine große traditionelle Rolle spielte, wurde in den vergangenen Jahren an diesem Donnerstag immer eine große Bühne aufgestellt.
Weiberfastnacht hat es in Mainz eigentlich nur gegeben mit Bällen am Abend, aber Veranstaltungen tagsüber, die sind erst in den letzten Jahren eingeführt worden, weil man Angst hatte, dass so viele Mainzerinnen nach Köln fahren und ihn würde man gerne hier beköstigen und entsprechend bewirten. Und deswegen hat man dann auch in Mainz solche Muster übernommen.
Wie sehr soll die Mainzer Fastnacht alte Traditionen bewahren und sich einer Anpassung an moderne Zeiten verweigern? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird und zu der es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. So hatten die Mainzer Drecksäck 1996 ihren ersten Auftritt, sogenannte Alternativfastnachter, die inzwischen extrem beliebt sind. Und vor einigen Jahren wurden zusätzlich zu den großen Sitzungen der Karnevalsvereine auch sogenannte Stehungen für die Jüngeren eingeführt. Was nicht ganz einfach war, so Peter Krawietz, Vizepräsident im Bund Deutscher Karneval.
Da haben natürlich ein paar Traditionalisten gesagt, die haben einen Knall und die spinnen wohl. Aber die Idee ist ja so genial. Und zwar haben sie gesagt, wir müssen neben den Sitzungen, nicht statt der Sitzungen, neben den Sitzungen Feierformen entwickeln, die unserer Zeit und unserem Zeitgeschmack auch entsprechen. Und da haben sie halt die Idee gehabt, sie machen statt einer Sitzung eine Stehung. Und während dieser Stehung treten die verschiedenen Gesangs- und Musikgruppen auf und fetzen da die Musik ab. Das Geniale an dieser Geschichte ist, dass sie auf diese Weise, weil es ja die Akteure sind, die die Stehung da betreiben, die Akteure der Sitzungen sind, auf diese Weise ziehen sie junge Leute, junges Publikum an, zeigen, wir sind diejenigen. Und der ein oder andere aus dem jüngeren Publikum der Stehung sagt, dann gucke ich mir auch mal eine Sitzung an.
Die Stehungen haben sich längst etabliert. Doch Günter Schenk sieht die Gefahr, dass die Einmaligkeit der Fastnacht durch zu viele Neuerungen verwässert werden könnte.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade im fastnachtlichen Bereich auf dem Weg zu einer Eventkultur sind. Aber Goethe hat mal so schön gesagt, Fastnacht ist ein Fest, dass sich das Volk selbst gibt und nicht dem Volk gegeben wird. Und Events, das wissen wir ja, werden dem Volk gegeben, weil sie ja einigen Leuten, die diese Events veranstalten, auch entsprechende Einnahmen bringen. Das ist aber keine Fasnacht, sondern Fasnacht ist ein Fest, das vom Volk lebt. Und ich sehe mit Genugtuung und auch bin froh, dass so eine Art Volksfasnacht teilweise wieder auflebt, dass also in den Kneipen wieder Fasnacht gefeiert wird, dass die Leute auch wieder zu Hausbällen einladen, dass man sich besinnt, es ist nicht die große Party oder das große Kostümfest in der größten Halle, sondern Fasnacht ist etwas, was im eigenen Haus stattfindet.
Vom bürgerlichen Protest zum Heiratsmarkt. Über die Hintergründe der Fastnacht am Rhein berichtete Karin Trappe in HR Info Wissenswert. Mehr Informationen zur Geschichte der Fastnacht können Sie übrigens im Mainzer Fastnachtsmuseum erfahren. Ein Besuch lohnt sich dort auch außerhalb der närrischen Jahreszeit. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.